Herzlich willkommen zum Podcast Zukunftsgeflüster des Beethoven-Gymnasiums in Berlin. Heute zu Gast sind Joachim Hase und Karin Hase. Wir freuen uns sehr, dass Sie Zeit gefunden haben, heute mit uns zu sprechen.
Zu Beginn würden wir erstmal ein paar allgemeine Fragen bezüglich der Kindheit und der Jugend stellen.
Wann und wo wurden Sie denn geboren? In welcher Sozialisation und wie war die Lage denn?
Ja, die war sehr, sehr schlecht, weil ich wurde geboren 1947 in West-Berlin. Viele Familien waren geteilt, unsere auch. Meine ganzen Nachkommen väterlicherseits waren in West-Berlin. Und meine mütterlichen also Verwandten, die waren nicht mal in Berlin, die waren in Brandenburg, ja, im ländlichen Bereich. So war die Situation. Und meine Eltern waren ja Flüchtlinge. Und die Stadt war total zerstört. Also es gab einen riesen Wohnungsmangel. Bloß mal ein Beispiel, meine Eltern, da war ich noch nicht da, die haben gewohnt in einer Behausung, ein total zerstörtes Haus, wo sie ein Zimmer hatten, was man nicht beheizen konnte. Und damals waren die Winter noch saustreng. Ja? Und wenn du eine Tür aufgemacht hast, da fehlte der Rest vom Haus. Ja? Die wurde also nicht aufgemacht. Und mein Vater hat irgendwo in den Trümmern so einen Unterbau von einem Badeofen gefunden. Da war nochmal unten so ein Feuer, so ein gusseisernes Feuerding. Und darauf war dann der Kessel, wo das Wasser erwärmt wurde. Und dieses Unterding hat der hingeschleppt und hat Holz aus dem Grunewald mitgebracht in seiner Aktentasche oder in so einem Sack, ja, und hat dann da also die schlimmste Kälte gemindert, so haben die da gewohnt. Und als ich geboren war, war das ein bisschen besser, da haben sie auch in Neukölln in einer Dreizimmerwohnung gewohnt, aber zwei Zimmer waren von einer anderen Familie, ich war ja ein Baby. Und dieses kleine Zimmer war auch noch vollgestellt mit Möbeln. Ich durfte da nur Gang laufen, ja. Und also ich konnte mich überhaupt nicht entfalten. Mein Vater war Student, meine Mutter war einfach da, sie war auch sehr jung und die hatte mit mir zu tun und mit der ganzen Lebenssituation, ja. Die konnte da und wollte da nicht arbeiten, ja. Das war nie ein Thema. Und im Osten war es dadurch ein bisschen besser, weil ja immer wieder Wohnungen frei wurden. Aber die Situation war doch in mancher Hinsicht härter. Und dann bin ich direkt in diese Blockade. Die Russen wollten ja immer wieder das ganze Berlin haben, ja, oder noch mehr am besten. Und da haben sie Berlin abgeschnitten, alle Straßen, alles dicht gemacht. Die Leute haben angefangen zu hungern, zu frieren, kein Brennstoff und so. Und da hat, ihr kennt ja die Kleeallee. Und dieser Klee war damals der amerikanische Stadtkommandant. Und der hat dem damaligen Eisenhower Vorschlag gemacht, Berlin aus der Luft zu versorgen. Und das haben die auch gemacht. Und wir haben in der Nähe vom Tempelhof, war der einzige Flughafen, der liegt ja da mitten in den Häusern drin. Ja? Da sind die, jede Minute ist eine Maschine gelandet, jede Minute eine Maschine und auch wieder abgeflogen. Ja? Von diesem kleinen Flughafen, um diese Stadt am Leben zu halten. Bedeutete aber auch Mangel an allem. Ne? Und so bin ich aufgewachsen. Und meine Mutter hat aber immer gesagt, weil sie persönlich mit ihrer Familie sehr schlechte Erfahrungen mit russischen Soldaten, also wollte sie auf keinen Fall in den Osten. Aber mein Vater, der hat die Situation nicht ertragen und der hat zu der Zeit im Ostteil der Stadt gearbeitet. Aber das Justizwesen, der ist ja Anwalt geworden, damals war er so Referendar. Und da hatte er also sowieso im Osten zu tun und da hat er sich mal eine Wohnung angeguckt. Und diese Wohnung ist dann unsere Wohnung geworden. Ja? Und so sind wir im Osten gelandet. Und dann ja, hat es eben angefangen, sich auseinanderzuentwickeln. Ja? Die Westmark, der Westmark folgte die Ostmark und dann wurde bald Armee aufgebaut und es dividierte sich immer weiter auseinander, vor allem auch der Lebensstandard. Ne? Die hatten ja ganz andere Startbedingungen, viel Unterstützung, viel Geld ins Land. Bei uns wurde alles abgebaut, ruiniert und dann musste da erstmal wieder rauskommen. Ne? Und wir haben das nicht geschafft. Ne? Wir haben ja immer Westfernsehen gesehen. Ne? Das Ostfernsehen war für uns unerträglich. Außer am Montagabend, da gab es den alten Film. Das haben viele Leute gesehen. Aber sonst so die Nachrichten, das war so schrecklich. Ja? Man hat eigentlich überhaupt nichts erfahren. Und jetzt können wir ja mal zu einzelnen Fragen kommen, die hier haben.
Welche Werte wurden Ihnen als Kind oder als Jugendlicher dort vermittelt?
Antifaschismus, auf jeden Fall. Dieser Staat hat sich ganz stark dadurch definiert, dass er antifaschistisch war. Ja? Weil auch die ganzen Führer, die wir hatten, die waren auch eigentlich alle durch die Bank weg im Faschismus verfolgt, waren im Ausland, waren Antifaschisten. Ne? Also Antifaschismus war eine ganz große Rede. Dann Sozialismus. Sozialismus hieß eine neue Welt, eine gerechtere Welt. Ja? Nicht so eine großen Unterschiede machen. Jeder sollte aber auch sich einsetzen für den Fortschritt, für den Staat. Muss es doch auch eine neue Welt geben. Ja? Die alte hat uns so ins Verderben geführt, jetzt muss was Neues her. Und deswegen waren viele Menschen, die gar nicht so schlecht waren, die besseren Menschen, würde ich eigentlich mal sagen, haben dann gesagt, Mensch, hier müssen wir was aufbauen. Eine Alternative. Sowas darf es nie wieder geben. Das war sozusagen eigentlich die Ideologie. Nur die Ideologie ist eines und was dann daraus gemacht wird, ist noch was anderes. Ne? Und bestimmt 10 Jahre in der DDR gab es immer diesen Begriff, der neue Mensch. Ja? Da habe ich immer schon gesagt, neuen Menschen, wie soll denn das gehen? Wir haben doch alle gemerkt oder gelernt, wie eine Entwicklung passiert. Ne? Aber das konnte ja hier nicht sein. Ja? Also das konnte ja nicht stattfinden in der Gesellschaft mit Menschen. Es war eine Diktatur. Es war eine Diktatur, ja. Und die haben ja auch gesagt, also klar, deutsche demokratische, ist keine Diktatur, wenn da demokratisch steht, aber das demokratisch war Illusion, ja. In Wirklichkeit war es eine Diktatur, es war eine Diktatur von der Partei. Und das haben ja auch gesagt, dieser Sozialismus heißt Diktatur des Proletariats, der Arbeiterklasse sozusagen. Aber die Arbeiterklasse, die hat da nicht mitgemacht, ja. Die waren genauso wie. Meine Erfahrung ist, die in der DDR waren ganz viele Menschen, die nicht für den Staat waren, aber auch nichts dagegen gemacht haben. Das war so, es war ja auch ein totales Überwachungssystem da, die Staatssicherheit. Es war aber nicht so, dass jeder Angst hatte vor der Staatssicherheit, weil ja, man hat ja gelernt sehr früh, dass man in der Schule und in bestimmten Situationen am Arbeitsplatz nicht alles sagen konnte, was man denkt. Und man wollte ja nicht da in der Schule schikaniert werden oder vielleicht sogar noch rausfliegen, konnte man sein Abi nicht machen oder nicht studieren. Und es war nicht groß schwer, ja? Man musste ja wenig machen und wenig lassen.
Inwiefern hat sich denn das DDR-Bildungssystem von der BRD unterschieden und gab es irgendwie was an DDR-Schulen, das besser war als an Westschulen?
Naja, also ehrlich gesagt, die Frage dürft ihr ja mir nicht stellen, weil ich die Westschulen ja nicht kenne. Aber so wie ich sehe, abgesehen davon, dass an der Schule auch ein gewisser Druck war mit Staatsbürgerkunde und der Geschichtsunterricht, das war alles sehr, sehr einseitig, ne? Und auch meiner Ansicht nach vieles überflüssig. Aber die Schule selbst war nicht schlecht. Zwischen Ost und West war nicht so ein großer Unterschied bei den Jugendlichen, weil wir haben die gleiche Musik gehört, die gleiche Musik gemocht wie die. Und man hat, also es war natürlich, die Möglichkeiten waren schon doch auch wieder sehr unterschiedlich. Denn wenn ich denke, wir sind manchmal so als Schüler, wollten wir am Wochenende irgendwo hin, Dancing oder was, aber es gab Stätten, wo sowas stattfand. Und das war, die waren sehr selten. Also in meinem Umbereich, da waren nur 2, Volkshaus Bohnsdorf und Twistkeller Treptow. Da war es meistens knackevoll und sehr oft sind wir auch gar nicht reingekommen. Aber diese Möglichkeiten waren schlecht und Reisemöglichkeiten waren ganz schlecht. Man konnte ja, selbst im sozialistischen Bereich, konnte man ja sich kaum bewegen, ja. Du konntest manchmal nach Polen fahren, aber es gab Jahre, wo du nicht nach Polen fahren konntest. Also wir konnten, gerade mal als ich geheiratet habe, da konnten wir in der Zeit nach Polen einfach so fahren, ja. Und wir haben eigentlich nie irgendwie eine Urlaubsreise gemacht. Ja, doch einmal sind wir mit dem Auto nach Bulgarien gefahren. Freizeitmöglichkeiten waren sehr eingeschränkt. Also es war so, aber wisst ihr, was gut war? Die Leute. Weil bei uns war ja ständig Mangel. Viele Sachen hast du nicht gekriegt. Ne? Die gab es einfach nicht. Hast du ein Auto gehabt? Keine Ersatzteile. Ja, gab es nicht. Und Nachbarn waren gleichzeitig auch immer Freunde. Und dann, als der Westen kam, ist es ganz schnell anders geworden. Ja? Es gab dann schon ziemlich schnell Unterschiede. Früher zum Beispiel, ich war Zahnarzt. Und ich hatte ja kein Personal, ich habe in einem großen, wunderbaren Krankenhaus gearbeitet. Und da war es so, dass das mittlere medizinische Personal, also die haben nicht viel weniger verdient als ich. Ja? Und ich habe auch nie darunter gelitten. Also warum? Mit Geld konnte man ja sowieso nicht großartig anfangen. Natürlich musste man es haben, aber wenn du eine bestimmte Menge Geld hattest, konntest du normal leben. Die Unterschiede waren in der Bevölkerung sehr gering. Der größte Unterschied war, wenn jemand Zugang zu Westgeld hatte. Dann konnte er sich manches leisten, beziehungsweise überhaupt haben, was ein anderer nicht konnte. Das war einfach so. Aber darunter musste man nicht leiden. Also ich habe am meisten gelitten, dass man nicht reisen konnte. Wenn ich irgendwie, wir haben ja mal Westfernsehen gesehen, und ich da mal was gesehen habe, so Reiseberichte Spanien, Italien, kann ich nie hin. Warum eigentlich? Warum war klar, weil es kein Geld gab dafür. Und weil die Leute dann ja natürlich auch wieder hätte das wieder angefangen mit diesem Aderlass. Ne? Viele wären dann da geblieben. Da haben sie nur die Rentner rübergelassen. Da war es ja nicht so schade, wenn die da blieben. Da brauchten sie nicht die Rente zahlen.
Und wie standen Sie denn generell zur SED und wie beliebt war sie auch?
Naja, gar nicht beliebt. Die war nicht beliebt.
Nur bei den...
Ja, es gab natürlich auch Leute, die hießen ja Genossen, die Genossen, die da aus Überzeugung drin waren, zum Beispiel ihre Eltern. Ja. Ja. Waren zum Beispiel, hatte ich es ja schon angesprochen, gab eben viele Leute nach dem Krieg, die ganz jung da reingeraten waren und gesehen haben, was das für eine Katastrophe war und die eine Alternative gesucht haben und die eigentlich gedacht haben, Mensch, der Sozialismus klingt doch gut, ihre Eltern, ne? Die sind ganz jung, haben ihre Ausbildung noch gemacht zum Lehrer dann in der DDR und die waren echt überzeugt und da konnte ich auch nichts gegen sagen, ja, weil das waren für mich nicht typische, sondern gute Genossen, ja, wirklich, also die haben ja ihren Beruf mit Leidenschaft.
Eigentlich waren sie keine Leute, die jetzt auf Privilegien aus waren, nee, oder so. Nicht? Also da gab es auch große Unterschiede, muss man wirklich sagen, mit dieser SED. Ja. Ne? Aber natürlich gab es einen großen Kreis am Anfang, das wurde immer weniger nachher, weil die Partei sich ja immer mehr entfernt hat von der Basis. Ne? Also dass man, um weiterzukommen, irgendwie beruflich und sowas, also ja, immer ein großer schon. Vorteil. Und da sind viele auch Partei, also SED-Mitglied geworden, die bestimmt nicht so überzeugt waren davon, ja.
Aber
also
die es einfach gemacht haben, die zum Beispiel Oberarzt zu werden oder sowas.
Naja, auch im Studium überhaupt, dass du studieren konntest, war ja manchmal schon auf. Aber wir hatten ja auch nicht so viele Möglichkeiten und wir hätten nicht noch ein Jahr jetzt durch die Welt reisen können oder irgendwas, nicht? Du musstest schon streng... Das war eigentlich schon so ein bisschen systemtypisch und ging auch nicht anders. Du brauchtest ja auch Geld zum Leben. Deine Eltern hatten nicht Massengeld um dich. Das ging nicht. Also musste man immer schnell gleich auf eigenen Beinen stehen. Das war auch ein ganz wichtiger Punkt, der sich zu heute unterscheidet, finde ich. Man musste gleich eine Ausbildung machen. Oder
und man musste früh heiraten, um aus dem Haus zu kommen, aus dem Elternhaus zu kommen. Hast du nur eine Chance gehabt, wenn du verheiratet warst und ein Kind unterwegs war oder schon da war. Dann hast du
eine Wohnung bekommen.
Mhm. Aber was für eine, weil wir uns erste Wohnung, da war das nämlich so, das war eigentlich, da würde keiner heute mehr drin wohnen wollen. Das war aus einem kleinen Zweifamilienhaus ein kleines Stück Dachgeschoss.
Naja, wir hatten 40 Quadratmeter und dann ohne Küche, also die Küche war ohne Wasser, das war eigentlich ein Wohnraum und war natürlich nie Leitung, da haben wir uns dann mit Schüsseln beholfen und wir hatten aber Glück, dass in unserem Wohnteil oben das kleine Bad war mit einer Wanne. Dann habe ich in der Wanne teilweise abgewaschen.
Ja, und immer, so nicht teilweise.
Aber das Baby auch gebadet und alles dort, ja, nicht?
Was war das Charakteristische an dem System der SED?
Das Charakteristische?
Dass sie praktisch überall überwacht war. Alles, der Mensch war überall überwacht, durch Partei und durch Stasi. Und dass alles von oben zentralistisch gesteuert wurde. Es gab nicht so, manche Sachen müssen doch im Kleinen geregelt sein, ja, das ist da, wo die Leute Bescheid wissen, ne? Aber alles wurde letzten Endes von diesem Politbüro, von diesen Greisen entschieden.
Also deine Meinungsäußerung in der Zeitung oder im Fernsehen oder wo auch immer, war ja deine wirkliche Meinungsäußerung in der Art gar nicht möglich, ne?
Nee. Und ich das ist typisch. Das hat man auch gemerkt, wir haben uns dadurch so angewöhnt, eine andere Art zu sprechen, ja. Das hat man gemerkt nach der Wende. Also die Westleute, normale Menschen, wenn die gesprochen haben, da haben die wirklich gut gesprochen, ja, weil sie gewohnt waren, ihre persönliche Meinung zu sagen. Ja. Aber bei uns warst du gewohnt, deine persönliche Meinung nicht durchschimmern zu lassen, sondern hast dich in Phrasen bewegt, ja, die immer wieder abgefordert wurden. Ja. Brudervolk, Brudervölker. Privaten nicht, aber wenn du jetzt zum Beispiel auf der Straße in der DDR, wenn du da jetzt mit dem Mikrofon abgefragt wurdest, dann hast du da auch diese Phrasen, die man ja immer wieder hören wollte, hast du die da auch aufgesagt. Ja. Und das war irgendwie schizophren.
Naja, das Typische, also man kann jetzt so, Unterdrückung ist auch immer ein ziemlich hartes Wort, würde ich sagen, was nicht...
Jetzt nicht so schwer unterdrückt, dass da Gefahr für Leib und Leben bestanden hätte, aber unterdrückt, indem du wusstest schon ganz genau, wo du was sagen durftest.
Naja, es ging aber nicht, du warst ja auch eingesperrt und das gehört ja auch mit dazu, ja. Nicht? Dass du eben nicht deine Freiheit hattest, mal woanders hinzureisen. Das war auch ein großes Thema, gerade wenn du jung bist, ne? Oder in so einem Alter, wo du das eigentlich gerne machen würdest. Das hat uns schon sehr, und wir sind oft bei uns spazieren gegangen, da an eine Klinik, und haben gesagt, jetzt sind wir hier schon tausendmal, ob wir mal jemals was anderes.
Wir konnten ja da, wenn wir da lang gegangen sind an der Grenze, konnten wir ja so teilweise rüber gucken, ja. Und wenn ich mir dann vorgestellt habe, wenn ich jetzt den Wunsch habe, das war natürlich, als ich jugendlich war, wer hat eigentlich das Recht, wenn ich mich jetzt hier von dort nach da bewegen würde, mich dann einfach zu erschießen, ja. Das war sozusagen, fand ich so auf den Punkt gebracht.
Die Welt war einfach zu Ende für uns an der Mauer da, nicht? Und das Gefühl ist schon nicht schön, ne? Also jetzt im Nachhinein wissen wir ja erstmal richtig, was das bedeutet, ne?
Und ein großer Nachteil war auch eins, das haftet uns jetzt immer noch an, dass man, wenn man jung ist, also jetzt erstmal schon in der Schule, wir haben Russisch gelernt, ja. Russisch hat fast kein Mensch geliebt. Wir waren nie in Russland, ja, oder in der Sowjetunion, im schönsten Land. Und da war ich nie. Und deswegen habe ich auch keinen Spaß am Russisch gehabt und überhaupt an Sprachen zu lernen. Ich finde, dann ein richtig starkes Motiv ist, wenn man weiß, ey, man kann vielleicht einen Teil seiner Ausbildung dann in Amerika machen oder in London oder was weiß ich.
Oder man kann auch verreisen und sich dort...
Und man kann verreisen, dann mal Spanisch lernen. Meine Eltern haben da ein Haus gekauft und dann wäre es natürlich auch schön, wenn man dann Spanisch könnte oder Französisch oder Italienisch. In der Toskana haben ja viele Leute da Häuser gehabt.
Naja, jedenfalls, das hängt uns heute noch an, ja, diese mangelnde Sprachausbildung. Nicht?
Also beide zum Beispiel nur sehr mangelhaft Englisch sprechen.
Hm. Ja, wenn jemand sehr interessiert ist, auch kulturell oder anderen Dingen, der konnte das ja nie realisieren. Nicht?
Ne? Ja, man konnte schon, Kultur war ja auch groß geschrieben, aber alles immer unter dem Aspekt, dass es in den Rahmen des sozialistischen Arbeiter- und Bauernstaates passte. Zum Beispiel Bilder, die so ein bisschen extravagant waren oder so, die durften auch von den Künstlern nicht gemalt werden. Weil man dann gesagt hat, na was, wieso stellst du das so dar? Die Neubauten, die waren natürlich nicht schön, ja, aber da gab es so Leute, die haben in Halle dann so Neubauten und so frustrierte Menschen dazwischen irgendwie gemalt, verloren. Ja, es gibt doch nicht die sozialistische Realität wieder, Genosse, ja. Wie kannst du sowas malen? Was sollen denn unsere Arbeiter davon denken, dass du die so siehst, ne? Und unsere Architekten, die sich da so Mühe gegeben haben für diese 0815-Bauten, ja.
Aber eben, das ist ja auch der Ausdruck, dass viele Leute eben keine andere Möglichkeit sahen, als hier zu fliehen, ne? Also illegal einen Antrag stellen hätte der Staat ja nicht, ne? Also haben sie versucht zu fliehen. Und da war natürlich immer Stasi präsent. Ja. Da war das ein Thema für die Leute. Und die haben ja auch, wir haben auch einen Bekannten, der hat eingesessen hier, ne? Der Uli, der ist als Zahnarzt eben geflohen und den haben sie erwischt an der Grenze. Ne? Der hat 7 Jahre Bautzen oder was hat er, also jedenfalls ganz übel. Und ja, der hat heute noch ganz schreckliche Erinnerungen an diese Zeit. Ja.
Welche Rolle spielte die Stasi in ihrem Alltag und welche Auswirkungen hatte das auf ihre Privatsphäre?
Bei uns gar nicht.
Gar nicht. Nö. Also jedenfalls ist uns nichts zur Kenntnis gelangt. Und,
aber man kannte natürlich, aber ich glaube, die Stasi hat wirklich nur, also richtig merklich bei Leuten, die wirklich System, also
gegen feindlich System waren.
Die Künstlergruppen, ganz doll, ja, also die, klar, weil die das ja auch in ihren literarischen Werken dann teilweise zum Ausdruck gebracht haben, dass ihre Bücher und Filme verboten wurden, bis hin, dass die auch Ausreiseanträge gestellt haben. Also wenn jemand einen Ausreiseantrag gestellt hat, dann war natürlich Stasi das Thema, nicht? Dann wurde es sehr ins Visier genommen. Oder wenn du zum Beispiel, wir hatten zum Beispiel, also eine Sache, die habe ich nicht persönlich, aber im Studium hatten wir zwei Damen, damals waren diese Weltfestspiele in der DDR, wo ja dann endlich mal auch ein bisschen internationales Publikum hier war, in Berlin vor allen Dingen auch. Und zwei Kommilitonen aus meinem Seminar hatten dann Kontakt zu, weiß ich jetzt gar nicht mehr, was das für Leute waren, Arabern oder irgendwas, ja. Haben sich da ein bisschen angefreundet und haben mit denen da auch längere Zeit verkehrt offensichtlich. Und das ist irgendjemand zu Ohren gekommen. In meinem Seminar waren nämlich Stasi-Spitze. Ich habe Jura studiert und da war die Stasi schon präsent. Ne? Also die Leute wurden auch als Juristen ausgebildet natürlich. Ja,
gerade. Wenn die jetzt, sagen wir mal, eine höhere Funktion bei der Stasi einnehmen sollten,
ja, dann haben die meistens ein Jurastudium gemacht. Und insofern habe ich auch erst nach der Wende dann eigentlich richtig erfahren, wer da alles bei der Stasi war. Ne? Und die beiden wurden dann, die haben sie exmatrikuliert, ja. Also die durften ihr Studium dann nicht fort. Ich kann jetzt nicht die konkreten Umstände sagen, aber ich weiß, dass die eben diese Kontakte während dieser Festspiele hatten und das war der eigentliche Grund, Anlass, ja. Nicht? So eine Leute können nicht hier später mal in einer Staatsfunktion arbeiten. Ne?
Gab es denn bestimmte Orte, die als stark überwacht galten und wo durfte man überhaupt seine politische Meinung äußern?
Nirgends, wenn so feindlich war. Überwacht
waren die Kirchen, oder?
Die Kirchen waren schon
ein
bisschen
überwacht. Weil sich ja da auch die Opposition auch getroffen hat, ne?
Also es gab in Lichtenberg, war ja so eine Hauptzentrale von der Stasi und viele Mitarbeiter haben da auch gelebt im Umkreis. Und da liefen dann wirklich Tag und Nacht Leute rum, die das bewacht haben.
Oder aber muss man sagen, damals auch in den grenznahen Gebieten natürlich, als die Mauer geschlossen wurde, ne? Also die Grenze dicht war, da in diesen Gebieten, wo wir gewohnt haben, gab es ja immer ein sogenanntes Grenzgebiet, da durfte man ja nur mit Passierschein rein. Auch Besucher, durften ihre Verwandten dann nur mit Passierschein besuchen. Das waren dann so, weiß ich, einen Kilometer von oder 500 Meter von der Mauer entfernt, war dann in der Klinik. Ne? Ja, und da war natürlich klar. Da war immer präsent. Ne?
Kannten Sie denn jemanden, der für die Stasi gearbeitet hat? Und wenn ja, haben Sie sich diesem gegenüber anders verhalten?
Na, ich kannte die im Studium, ne? Ja, aber wir haben
wusstest du zum Beispiel, dass hier von deiner Freundin der Mann, also der Stasi?
Ja, das wusste ich. Die hat sich ja deshalb damals scheiden lassen von ihm. Ja. Ja, nein, also aber der hatte ja eine besondere Position. Der war ja im Auslandsdienst.
Ja, und der war kein bisschen besser. Ja. Was denkst du, was der gemacht hat? Viele wollten ja über Bulgarien fliehen.
Ja, genau.
Wir kennen ja auch persönlich welche, die es mit Erfolg oder nicht mit Erfolg gemacht haben. Und der hat da gearbeitet, ja. Der hat da praktisch die gleiche Sache gemacht. Man konnte ja auch aus den sozialistischen Ländern nicht unbedingt raus. Die Grenzen waren ja auch vielleicht nicht so ausgebaut, aber auch bewacht, sehr bewacht. Mhm. Und die haben die dabei unterstützt. Ne?
Also ich hatte zum Beispiel im Seminar mindestens drei, wo ich es wusste, ja. Also die haben da eigentlich auch gar keinen so, die haben sich nicht als Stasi, aber das war eigentlich schon klar, die wussten auch, dass wir es wissen. Ja, aber sag mal gut, du hast dich im Jurastudium sowieso politisch nicht so gegen den Staat äußern können, ja. Nicht? Da spielte das auch keine Rolle, ob die da im Seminar sind oder nicht. Aber klar ist man dann schon vorsichtig ja, mit seinen Meinungsäußerungen, nicht? Das stimmt schon.
Aber bei Medizinern war das ganz anders.
Ja, das
also,
stimmt.
Ich kannte da nicht mal einen, der in der Partei war. Und das ist schon wirklich, also echt Ausnahme. Ja, und dann sind ja auch nachher dann, also schon Studenten, aber auch nachher als junge Ärzte sind ganz viele Leute nach dem Westen gegangen. Ja, und da kannte ich auch viele.
Oder nee. Jemanden im Bekanntenkreis, der geflohen ist?
Hatten wir jemanden? Naja, also hier aus deinem Studienkreis, nicht? Ja, ja. Ja, da sind ja einige geflohen.
Da sind einige geflohen. Ja. Da hatte ich in der Charité in der Chirurgie gearbeitet und da war es dann üblich, dass morgens angerufen wurde und Chef muss mich entschuldigen, ich kann heute nicht kommen. So, bist du krank? Nee, ich rufe aus West-Berlin an. So war das dann üblich.
Ja, ja.
Und da war eigentlich, natürlich wollte der Staat nicht, dass so viele Zahnärzte abhauen oder Ärzte auch. Und er hat ja natürlich irgendwie irgendwo die Leute da gehabt. Mhm. Da kann ich mir zum Beispiel gar nicht vorstellen, wer das war. Mhm. Und die da spioniert haben, um das zu verhindern. Ja, der hat so eine Gedanken. Und, so. Mhm. Und das habe ich auch daran gemerkt, dass zum Beispiel einmal jemand, den ich, also mit dem ich auch befreundet war, der war dann abgehauen und ist mit seiner Frau abgehauen. Ja? Der hatte aber noch eine Freundin in der Klinik. Das wusste jeder. Ne? Und da war ja auch klar irgendwie, dass die vielleicht auch da folgen würde, können die trotzdem nicht verhindern, ja. Weil das, so gut waren sie dann doch nicht.
Ja, oder die haben es so gut organisiert.
Ja.
Also, ja, mal so zwei Seiten.
Hatten Sie jemals Zweifel am politischen System bzw. der Gesellschaftsordnung in der DDR? Mit welchen Aspekten waren Sie unzufrieden bzw. zufrieden? Okay.
Zweifel hatte ich auf jeden Fall, weil ich gemerkt habe, dass das ein scheinheiliges Spiel ist, was da gespielt wurde. Es war auch nur so, dass sich die Mächtigen in Anführungsstrichen bereichert haben, natürlich auch im Maßstab der DDR. Also sowas wie heute, das gab es damals nicht, dazu hatte die DDR gar nicht die Möglichkeiten. Aber im Rahmen dessen, was möglich war, haben die sich auch bereichert. Die haben auch anders gedacht, als sie geredet haben. Das fand ich alles nicht schön. Und dann die Aspekte, naja, das habe ich schon gesagt, nicht reisen können. Viele Sachen, die auch in anderen sozialistischen Ländern etwas besser waren, obwohl es uns von allen sozialistischen Ländern am besten ging. Aber man muss auch Eigeninitiative zulassen, ja? Fand ich damals. Und das war bei uns überhaupt nicht so. Das Mangelwirtschaft war als Jugendlicher. Was meinst du, was da für Klamotten gab? Ich wollte kein Jugendlicher anziehen, obwohl es viele mussten, ja. Aber da gab es dann eben so immer, wo so eine Sache war, wo ein Einzelner mit seiner Initiative was gegen machen kann und ihm sogar zum persönlichen Vorteil reicht.
In welcher Form war denn Kritik am Regime überhaupt möglich?
Gar nicht. Man konnte höchstens Fragen stellen, wieso ist denn das so? Und dann hat man dir immer erzählt, dass das so sein muss.
Ja, privat konntest du schon Kritik üben, nicht? Im Rahmen. Du wusstest ja, mit welchen Leuten du zusammen bist, ne? Und dass du da dich so äußern konntest. Aber jetzt offiziell, also über Medien und so Presse, da war ja kritisch, es gab kritische Äußerungen, aber die waren ja nicht systemkritisch, muss man so sagen. Ja, die waren ein bisschen kritisch.
In welchen Bereichen war denn Anpassung an das System unbedingt erforderlich?
Zum Beispiel, in deiner Freizeit musste man sich nicht anpassen. Man hat ja sowieso einen Freundeskreis gepflegt, die eine Meinung hatten, also eine gleiche Einstellung dazu. Das war ganz klar. Aber im Beruf und in der Schule musste man es. In der Schule ständig aufzucken und sich nicht. Klassenstandpunkt. Könnt ihr euch vorstellen, was das ist? Das war das große Wort.
Ja.
In jeder Beurteilung stand.
Hat einen festen Klassenstandpunkt. Das heißt, man steht fest und treu zum Staat und zu der Arbeiter- und Bauernklasse. Das heißt Klassenstandpunkt, ja?
Genau. Also das musste man in der Schule schon haben. Wenn du da immer zum Beispiel gesagt, nee, ich bin nicht für die Wehrpflicht oder so, dann musstest du das auch begründen, ja? Willst du nicht, dass dieser Staat, diese Errungenschaft verteidigt wird und so, das musst du doch einsehen und so. Hast du es dann nicht eingesehen, konntest du zum Beispiel häufig dann nicht studieren.
Bereit für die Arbeit und zur Verteidigung der Heimat. Ja. Das waren alles so Schlagparolen, nicht? Mhm. Ja.
Und man musste immer, nee, man musste nicht, aber doch, es wurde in der Schule immer gemacht und selbst nachher in der Uni gab es ja auch Sport Und dann gab es da so Programme, da gab es ein Sportabzeichen, wenn du sehr gut warst, Gold, Silber, Bronze. Und das war so ein Kranz und Eichen. Vieles ist auch so ein bisschen Ähnlichkeit mit der Zeit davor, also das sogenannte Dritte Reich oder die Nazis. Und solche Sachen haben sie zum Teil inhaltlich überhaupt nicht, aber so übernommen in der Symbolik. Ne? Mhm. Also auch so ein Abzeichen und da stand dann ringsrum, obwohl es ein Sportabzeichen war, wo du dann schnell rennen und weit springen und weiß ich was alles konntest, stand bereit zur Arbeit und zur Verteidigung der Heimat, stand dann da drauf.
Fiel Ihnen auf, dass die Medien staatlich gelenkt waren? Falls ja, wie zeigte sich dies?
Na klar, fiel es auf. Alle Medien waren vollkommen staatlich gelenkt. Da gab es keine freie Berichterstattung. Das war alles vorgeschrieben, was da kam. Ja? Es wusste, er konnte auch niemand irgendwas anderes bringen, was Oppositionelles. Ja? Zum Beispiel selbst die in der Kultur, es gab ja bei uns auch so Satire. Ne? Satire war sogar sehr ausgeprägt. Ja? Es gab unheimlich viele politische Witze. In der ganz frühen Zeit konntest du, wenn du einen politischen Witz erzählt hast, noch in den Knast gehen. Ja? Zersetzende Propaganda oder so ist das dann. Da sind die Leute wirklich für ins Gefängnis gekommen, nachher nicht mehr. Alle Medien waren total staatlich kontrolliert. Es gab auch Gremien, die da drüber waren, die das kontrolliert haben. Von der Partei. Die Partei war auch überall und die Stasi war überall. Ne? Und die Partei hat man ja auch gemerkt, da waren die gleichen Leute drin, die im Privatbereich ganz anders gezeigt haben, dass sie anders denken und so. Aber wenn sie in einer Parteigruppe waren, haben sie natürlich im Sinne der Partei gesprochen. Und die Stasi, da kann ich das nicht sagen, aber das war wirklich überall so, dass in jedem Arbeitskollektiv war ein Mitarbeiter Informant. Und in solchen Sachen, die jetzt besonders wichtig waren für den Staat, und dazu gehörte schon mein großes Krankenhaus, ja. Es war ja ein besonderes Krankenhaus, da wurden Regierungsmitglieder und so Prominente behandelt, da konnte nicht jeder rein, da war das garantiert so. Da war dann nicht nur einer, sondern da mussten ja zwei sein, damit auch gegenseitig eine Kontrolle ist, ja. Ja, also das war sehr ausgeprägt.
Inwiefern hat denn die Propaganda Sie beeinflusst oder Ihren Blick auf die DDR verändert?
Gar nicht, also verändert schon, indem ich habe das alles eher verabscheut, muss ich sagen. Und alles Selbstzweck und sinnlos und am Leben vorbei. Für mich gab es direkt eine Parallelwelt, ja, die normale Welt. Wo man lebt, wo man arbeitet, wo alle diese Sachen laufen. Und dann gab es diese Kunstwelt der Partei, ja, wo sie sich zwar auch damit befasst haben, aber ich fand das außerordentlich überflüssig.
Welche Medien haben Sie denn am häufigsten konsumiert?
Also Westradio und Westfernsehen. Und da konnten wir alles sehen und wenn es dann irgendwelche Neuerungen gab, dann konnte man, es gab ja damals so eine Konverter, also dann als der Sprung zum Farbfernsehen müsste man das auch haben, bei uns gab es dann später Farbfernseher und da brauchte man das auch nicht. Aber um Westfernsehen mit Farbe zu sehen, brauchte man so ein Ding, was man ja nicht kaufen konnte. Ne? Nee, das haben dann einfach Leute gebastelt. Ne? Die haben überhaupt viel gebastelt. Man musste sehr viel selber machen, ja? Sehr viel selber machen, sehr viel improvisieren. Und dann erzähle ich euch auch noch, wie ich von dem Fall der Mauer erfahren habe. Ja? Da habe ich gerade mit zwei Freunden in einer Garage, hat jeder sich ein Surfboard gebaut. Ja, von Grund auf an. Da gab es auch keine Bausätze, wie es im Westen ja auch gab, um die es selber zu bauen. Nee, wir haben es einfach aus dem gemacht, was man hatte. Die waren eigentlich auch ganz gut. Und dann ging die Tür auf und das war auf dem Grundstück von meinem Freund und der hatte einen Nachbarn, mit dem er auch befreundet war, Detlef. Detlef kam rein und hat gesagt, habt ihr schon gehört? Die haben die Mauer aufgemacht. Ja, ja. Ich wollte es gar nicht glauben und die anderen auch nicht. Außerdem, wer weiß, was dahinter steckt, ist uns egal, wir müssen hier weitermachen. Ja. Und dann bin ich nach Hause gekommen, das war damals in Altlinike. Und da habe ich Karin noch, es war schon ziemlich spät, die lag schon im Bett, da habe ich Karin gefragt, was sie damit gehört. Ja, aber ich weiß gar nicht, was das bedeuten soll. Naja, ich muss jetzt auch schlafen. Und am nächsten Tag bin ich dann zur Arbeit gefahren und ich hatte 26 Kilometer durch die Stadt mit dem Auto und bin immer von Südost, muss ich nach Nordwest. Und das hieß genau den Mauerverlauf. Bin ich eigentlich immer, nicht direkt, ich habe sie nie gesehen, aber es war immer dann die nächste Straße, die da so lang führte. Und da konnte ich immer wunderbar fahren, aber jetzt nicht mehr, weil es auf einmal, die haben ja alles aufgemacht, die Übergänge, da gab es Riesenschlangen, die so quer wollten. Und als ich zum, mein Krankenhaus lag direkt am Grenzübergang Sandkrugbrücke und ja, da standen die schon an und ich hatte natürlich die ganze Zeit Autoradio gehört und da standen die schon Kilometer weit an, um mit dem Auto darüber zu kommen, ja. Und als ich dann zum Eingang vom Krankenhaus kam, morgens, da kamen mir Scharen entgegen, ja. Es waren natürlich nicht Ärzte, es waren auch nicht Schwestern, ja. Aber so ein Krankenhaus im Osten war ja sowas wie ein kleiner Staat. Da hatten wir Verkaufsstellen, Friseur, Techniker, Gärtner, alles sowas hatten wir da drin. Und diese Leute, die sind da. Wo wollt ihr denn hin? Nach rüber! Und dann habe ich von meinen Räumen, das stand ja direkt an der Grenze, konnte auch diesen Grenzübergang Sandkrugbrücke mit diesen riesen Slalom-Barrikaden, die sie da noch hatten, da konnte ich da runtersehen und es war unheimlich bewegend zu sehen, was da los war. Vom Westen waren da hunderte Menschen und haben gejubelt, dieses Fahrzeug. Also das war eine völlig einmalige Stimmung. Also dieses war auch so ein Ereignis, das erste habe ich beim Frühstück auf der Terrasse erfahren, den Mauerbau und den Mauerfall in der Garage beim Surfbrett bauen.
Haben Sie den Mauerfall denn erwartet oder?
Nein,
nicht?
Keiner erwartet. Manchmal gab es ja so eine Gespräche, ob das ewig so sein wird mit der Teilung. Und da habe ich immer gesagt, ja, ewig, was ist schon ewig eigentlich? Das ist ja philosophischer Quatsch. Ewig ist eigentlich gar nichts, ja. Und schon gar nicht in der Gesellschaft irgendwas ewig, glaube ich nicht. Aber jeder hat gesagt, ich werde es wohl nicht erleben. Ne? Ja, ich auch. Und dann kam es doch schneller als gedacht. Und das waren ganz spannende Zeiten. Ne? Da hast du jeden Tag gab es irgendeine andere Neuerung, an die du nie gedacht hast. Und dann hast du schon nochmal drauf gewartet, wann tritt der Honecker zurück.
Wie standen Sie denn zur Wiedervereinigung?
Ja, das ist so eine Frage, die ist unheimlich theoretisch. Aber ich habe sie begrüßt, obwohl sie dann auch sehr viel Nachteiliges hatte und Probleme, an die man nie gedacht hat. Aber klar, ich habe sie begrüßt, weil auf einmal stand mir ja die Welt offen. Und ich hatte das Glück, meinen Beruf weiter ausüben zu können. Und das war zum Glück auch ein Beruf, also wo man nicht umlernen musste. Ja? Zum Beispiel meine Frau, die war in der Justiz. Und wenn die jetzt hätte Anwalt werden wollen oder Notar, dann hätte die das ganze Recht, die hatten ja das Recht reformiert. Es wurde ja ein anderes Recht gelehrt an der Schule als das alte bürgerliche Recht, wonach die im Westen ausgebildet wurden. Mein Vater war auch Anwalt, aber der ist ja noch genauso ausgebildet worden wie die im Westen. Ne? Also da gab es auch keinen Unterschied. Später unter den sozialistischen Bedingungen, um mal dieses Wort zu gebrauchen, da haben ja viele Sachen überhaupt keine Bedeutung gehabt. Ja? Wenn Geld, Grundbesitz sind ganz wichtige Sachen. Ja? Verträge, zivilrechtliche Verträge, ganz wichtige Sachen. Ja? Das hat ja in der DDR gar keine Rolle gespielt. Ja? Man konnte das alles sehr vereinfachen. Ne? Selbst das Erbrecht konnte man vereinfachen, obwohl es schon Ähnlichkeit hatte und noch so ähnlich ist, wie es heute wieder ist. Aber konnte man machen, weil ja viele Sachen. Ja. Ich habe zum Beispiel in einem Haus gewohnt, was gar nicht mir gehörte. Das war ein Westeigentümer. Im Grunde genommen ist es nach dem Ende des Krieges sind die Besitzer, waren zwei Frauen, die sind dann schon nachher zur Wendezeit schon uralt gewesen. Vielleicht haben sie auch nicht mehr gewusst, dass sie da noch ein Haus haben. Die haben für dieses Haus mal ursprünglich 6.000 Reichsmark bezahlt. Das ist auch nicht viel. Ne? Und ja, naja, aber dann waren sie sehr schnell da und sind, die waren auch vorsichtig, jetzt hätten sie gar nicht sein müssen, sind mit dem Auto da so ein paar Mal die Straße lang und runter und haben auch Nachbarn befragt, was ist denn das Fähner, der da wohnt, in der 31. Das ist ein Zahnarzt, ne? Wissen wir auch nicht. Und, so. Zahnarzt. Und dann haben sie gedacht, der hat viel Geld, aber ich hatte viel Schulden. Ich hatte ja meine Praxis gerade gegründet, ne? Aber ich hatte ja kein Pfennig Westgeld. Und wenn du jetzt zum Beispiel 500.000 Kredit aufnimmst für eine Praxis und kein Geld hast, dann musst du sehr viel dafür bezahlen. Und Geld war überhaupt sehr teuer, weil es ja überall gebraucht wurde. Und da waren die Kredite, heute klagt ihn ja schon, wenn er für seinen Hausbau, für seinen Hauskredit 2% sind, ich musste 9% Zinsen bezahlen. Das war das Höchste. Wahnsinn, ja. Und aber trotzdem habe ich es eben geschafft, weil ich gleich ganz gut Geld verdient habe. Und so war das. Also ich hatte Glück. Durch die Wiedervereinigung stand mir die Welt offen. Ich konnte meinen Beruf ausüben, konnte damit gutes Geld verdienen, ist ja auch nicht so schlecht. Und habe dann dieses Haus da nicht gekauft, was ich beruht habe, weil das ist in unserem persönlichen Fall, das war sowieso schon immer nicht so mein Traumhaus und war eigentlich ein bisschen zu klein für eine Familie mit 2 Kindern. Und dann war es absehbar, dass da noch ein Kind dazukommt, aber es war eine Nichte von mir, weil meine Schwester gestorben ist und das war damals schon absehbar. Und dann haben wir 1 von ihren 2 Kindern übernommen. Da wäre das Haus viel zu klein gewesen. Und selbst das Haus, was wir dann gebaut haben, war noch zu klein. Ja, also wir hatten keine 3 Kinderzimmer. Und aber dann die Große, die ich hatte, die, und für die haben wir dann eine Wohnung gesucht. Die ist dann ausgezogen. Also wir haben davon eigentlich viel profitiert, aber wir haben auch sehr schwere Zeiten durchmachen müssen, weil wir sind betrogen worden von allen Seiten. Das war so, das ist ja unglaublich, wie viele Menschen scheinbar oder anscheinend nur darauf gewartet haben, diese ganzen Betrügereien zu machen. Ja? Also Versicherungen zu verkaufen, die einfach unmöglich waren für den Kunden. Also das war unwahrscheinlich, was da losgegangen ist. Ja. Überall Betrüger. Das hat mich bis heute geprägt, dass ich immer sowas noch vermute. Dass da so viel Potenzial an Betrug und Betrügern war, das musste man auch erstmal lernen. Ja. Weil im Osten gab es das ja alles nicht. Weil Geld spielte keine Rolle. Und gab nicht viele Möglichkeiten und auch nicht viele Möglichkeiten zum Betrug. Das ist wirklich meine persönliche Erfahrung und es ist auch die Erfahrung, die teile ich mit ganz vielen Berufsgenossen, Ärzten, Zahnärzten, die verstehen im Allgemeinen nicht viel von Wirtschaft. Und dann gibt es Leute, die sagen, hallo, wollen Sie sich nicht an dem Haus beteiligen? Wir bauen hier ein Haus, es wird staatlich gefördert, Sie müssen viel weniger Steuern zahlen. Wie viel Steuern zahlen Sie? 100.000 im Jahr? Ja, ein bisschen mehr. Das müssen Sie nicht. Beteiligen Sie sich an dem Haus, haben Sie Steuervorteile. Können Sie so machen, vielleicht das eine reicht nicht, machen Sie noch das andere. Und dann ist das Geld, das Eigentum, was Sie damit erwerben, steht Ihnen dann zu. Ja. Dann haben Sie sozusagen gesparte Steuern für eigenes Eigentum. Und das hat nie geklappt, weil es Betrugsmodelle waren. Da haben sich nur die Vertreiber beraten. Und das ist auch kriminell gewesen eigentlich, halbkriminell. Weil ja vieles gefälscht war, die ganzen Prospekte und so, die ganzen Prognosen, alles geschönt. Und irgendwann hat man das mal auch, aber es hat lange gedauert, mindestens 10-12 Jahre, bis man diese Leute auch strafrechtlich verfolgen konnte.
Und dann würden wir nochmal auf das sozialistische Menschenbild eingehen. Wie sah denn das sozialistische Idealbild eines Menschen aus?
Das war Idealbild eines Menschen, der sich nicht unbedingt nur als Individuum sieht und seinen persönlichen Vorteil überall sucht, sondern er sollte sich für die Werte des Sozialismus, aber da ist auch viel Phrase bei, das heißt,
na, für die Gemeinschaft eigentlich,
für die,
ne?
Gesellschaft, ja. Einsetzen. Er sollte ein guter Arbeiter sein, sollte seinen Beruf gut machen, sollte die Werte des Sozialismus offen vertreten, sollte sich abgrenzen von dem dekadenten Kapitalismus und nicht auch einen Mercedes sich wünschen oder sowas.
Naja, es ging eigentlich darum,
also das war's
gesellschaftliches
eigentlich schon.
Eigentum, dass nicht jeder Privateigentum, möglichst wenig oder gar nicht.
Warum ja, es hieß das eigentlich? Die allseitig gebildete Persönlichkeit,
ja, Persönlichkeit,
die den allseitig
Also der Mensch sollte auch gut gebildet sein, jeder, und jeder soll die gleichen Bildungschancen haben. Nicht, dass der, der aus einer armen Familie kommt, weniger Chancen hat. Im Gegenteil, man hat ja gesagt, Arbeit am Bauernstand, hat es auch Tatsache eine Zeit lang gemacht, dass man Leuten aufgrund ihrer Herkunft, also wir hatten zum Beispiel, ich kam aus der Intelligenz, ein I im Klassenbuch zu stehen.
Ich auch.
Damit wurdest du aber eher benachteiligt, ja, weil man gesagt hat, wenn es um irgendwelche Plätze oder weiterkommen, sollten erstmal die Arbeiterkinder weiterkommen, egal wie sie jetzt...
Ja, das ist ja heute auch wieder ein Problem, dass man sagt, ja, die Leute, die aus Elternhäusern kommen, die, wo eine gute Bildung herrscht, wo eine gute Einstellung zu allem herrscht, dass man also fleißig sein soll, sich gut ausbilden soll, einen guten Beruf erlernen kann, dann geht es einem auch besser. Das sollte nicht so sein, war ja auch nicht so. Also, und dann sollte es immer so sein, dass sich, das war dann noch, vielleicht ist es auch wirklich ein Problem, dass sich die Intelligenz immer wieder, Intelligenz hießen die gebildeten Schichten, die Akademiker oder so, die immer wieder nur deren Kinder auch Akademiker werden und die Arbeiterkinder, ja, wer ist heute noch ein Arbeiter? Ja, das gibt es ja fast gar nicht mehr so richtig.
Wer wirklich in der Produktion arbeitet, nicht? Und die haben dann ihre Kinder auch wieder nur. Und das sollte sich jetzt durchmischen, dass jeder die Schale, ne?
Naja, und das ist ja heute eigentlich wieder so. Ja. Das geht ja bis dahin, dass also die Wohngebiete, da sollen nicht nur die Reichen wohnen, da müssen auch Sozialbauten rein, dass dann also sozusagen die Kinder schon von den Reichen mit den Armen, alles in Anführungsstrichen, auch Kontakt haben, ja. Also gebildet, gute Ausbildung, kulturelle Interessen.
Und möglichst das Eigentum vergesellschaftet, dass man alles allen gehört und keiner im Privat, die Produktionsmittel natürlich nicht im Privateigentum sind und so weiter. Ne? Aber das hat ja alles nicht funktioniert, ne? Das waren alles oder Wunschvorstellungen. Ne?
Ja, ich sage ja, in anderen sozialistischen Ländern war es so, dass bestimmte Bereiche dem privaten Eigentum zugänglich waren. Das heißt, dass Leute ihren Beruf, zum Beispiel Zahnarzt oder Arzt, auch privat, nicht in Poliklinik als Angestellter, sondern selbstständig. Bauern, selbstständig. Schneider, Handwerker, selbstständig. Ja? Also, dass das viel größeren Raum hatte. Und dadurch die Leute sich bestimmte Bedürfnisse, die nun mal materielle Bedürfnisse, die man eben hat im Leben, dass die dadurch besser befriedigt wurden. Ja? Denn diese Leute, die da privat waren, die haben sich ja deswegen gebildet, weil sie gemerkt haben, es gibt in der Gesellschaft hier, in der Versorgung der Bevölkerung, gibt es irgendwo Lücken. Ja? Da gibt es kein Obst, also bauen wir Obst an. Ja? Und dann ganz zum Schluss in der DDR haben sie das auch erkannt, und in bestimmten Bereichen, zum Beispiel in der Landwirtschaft, zugelassen. Ja? Also Tomaten, Obst und Blumenkohl, Gemüse und so.
Durften die privat anbauen
und haben da richtig Geld mitverdient. Ja?
Weil der Staat hat es beim Verkauf subventioniert. Also wir mussten es nicht so teuer abkaufen. Die Bauern selber haben viel Geld dafür. Sagen wir mal, für ein Kilo Tomaten haben die, weiß ich, 6 Ostmark. Oder? Ja. Und wir haben es für, weiß ich, 1 Ostmark kaufen können oder so. Ja, nicht? Also das hat der Staat, das nennt man ja subventionieren, nicht? Damals gemacht.
Ja. Das gibt es aber hier auch.
Ja, also nochmal zusammenfassend, inwiefern hat sie die DDR geprägt?
Eigentlich doch sehr.
Also, aber das hängt mit unserem Lebensalter zusammen, nicht? Wenn du den meistgrößten Teil oder gerade den entscheidenden Teil deiner Jugend und Arbeitszeit in der DDR verbringst, also bei mir war es so mittig, bei dir war es schon ein bisschen mehr, dann... Also das geht nicht mehr verloren, nicht? Sagen wir es mal so.
Der Umgang der Menschen untereinander war da besser. Ja. Es gab wenig Neid. Jeder war erstmal hilfsbereit.
Und offener auch.
Und offener, ja.
Das ist uns auch aufgefallen, wenn man jetzt, wir haben ja hier auch viel, sag ich mal, anderer Herkunft, also Westberliner und so, wir sind doch bereit, mehr von uns preiszugeben, haben wir immer den Eindruck, als sie das tun, ja. Das ist schon so, ne? Also, weil wir hatten ja auch nicht viel zu verbergen, eigentlich nicht. Sei denn, du warst eben, wie gesagt, mit der Gesinnung. Aber so die alltäglichen Dinge im Leben sind wir doch, irgendwie haben wir einen Eindruck offener, ja. Oder doch, es ist generell, aber nicht im Einzelfall immer so, nicht? Ja. Wir haben auch Nachbarn, mit denen wir auch offen reden können, die auch anders sind. Aber
trotzdem, also ich habe mal das Empfinden, weil die eine ganz andere Anamnese hatten, ja. Also die sind ganz anders aufgewachsen. Und bei uns hat man ja zweimal von null angefangen, ja. Meine Eltern haben bei null angefangen und ich selbst habe auch bei null angefangen, beziehungsweise bei Minus weiß ich was, ja, indem ich ja gar kein Geld hatte und aber viel Geld brauchte, um meine Existenz aufzubauen. Mhm. Und im Westen, da hat sich teilweise das Eigentum
schon über
von der Nachkriegszeit, also eigentlich noch weiter zurück, ja. Mhm. Viele haben ja diesen Wohlstand immer weiter vermehren können, ja. Und also hier zum Beispiel gibt es viele Leute und dann im Westen erlebt man dann so ein bisschen, wie du schon sagst, man gibt nicht so viel von sich preis. Macht man eigentlich
das ist
nicht.
Ja wahrscheinlich auch besser so.
Denn. Vielleicht ist es in dieser Gesellschaft besser so. Ja. Und weil hier Neid und sowas doch eine große Rolle spielen.
Gibt es etwas, was SchülerInnen heute unbedingt über die DDR lernen sollten?
Naja, sie sollten schon wissen, dass es die gab. Und aber ob da jetzt sowas. Aber Vorteile, ne? Also dass das Leben in vieler Hinsicht einfacher war, weil es viel weniger Alternativen geboten hat, was eigentlich ein Nachteil auch sein kann und bestimmt auch ist.
Mir fällt auch noch was wichtig ein.
Ja. Und das also dadurch war das Leben irgendwie einfacher, auch das Zusammenleben war einfacher. Ja? Also man, wie gesagt, also der Gedanke an Hilfsbereitschaft, an Freude und Freundlichkeit, an gemeinsam Leben, ja, Nachbarn waren eben Freunde, ja.
Naja, man
und
muss wenn auch sagen, wenn einer nicht so viel, nicht einer extrem viel hat, einer extrem diese Unterschiede nicht da sind, das macht auch schon viel aus, nicht? Mit den Menschen, ne? Ist da jemand ist, der sich nur alles leisten kann, einen anderen Menschen irgendwie, ne? Und
aber ich weiß aber nicht, nehmt ihr sowas überhaupt wahr, so große Unterschiede in der Gesellschaft?
Jetzt vielleicht hier. Ja, doch, gibt es
schon. Aber auch in anderen Ländern noch mehr, auf jeden Fall.
Naja, das ist klar.
Das ja, das finde ich auch, aber das liegt, die Unterschiede sind bei uns auch. Aber hier wird es nicht so betont. Ja.
Aber ich will jetzt noch was betonen. Aber die Frau hatte schon einen besseren Stand in der DDR, das muss man auch, und das wisst ihr ja auch, nicht? Weil du hast wirklich als Frau gleichmäßig studiert, also deine Berufsausbildung, du musstest ja auch eine machen, konntest ja nicht als Hausfrau zu Hause bleiben, das Geld hätte ja auch gar nicht erreicht, das wollte man ja auch. Die Frauen konnten sich genauso bilden und weiterbilden und sie haben die Möglichkeit gehabt, gleichzeitig ihre Kinder gut zu versorgen, also weil hat jeder einen Krippenplatz, also eigentlich schon, ne? Ja. Einen Krippenplatz als fürs Baby, dann eben auch den Kindergartenplatz bekommen. Und die waren immer sehr gut betreut und sehr lange auch betreut. Also du konntest im Grunde für Schichtarbeiter von 6 bis 18 Uhr war eigentlich immer eine Betreuung gewährleistet. Ne? Das ist schon ein großer Unterschied zu heute. Ne? Ich meine, allmählich wird es auch besser, glaube ich, aber ist ja nicht so selbstverständlich. Ne?
Also das war so ein, also stimmt schon, du hast recht, einerseits war das
und ein
großer Vorteil.
Und es gab einen Hausarbeitstag für jede Frau im Monat. Also man hat schon die Frauen auch sehr gefördert, ne? Ja. Also das ist schon was sehr Positives auch in der DDR gewesen. Das,
aber
war, das hat mich damals mal erschrocken, wenn ich gehört habe, wie wenig Rechte und dass die Frauen ja noch bis in die 60er Jahre oder der Mann zustimmen musste, wenn die in ein Arbeitsverhältnis eingegangen ist, ja, ne? Unglaublich, ja.
Oder ein Bankkonto haben wollte. Ja. Ja, das stimmt. Also das war ein Riesenunterschied. Und trotzdem ist es heute so, was ich ja auch mit Wohlgefallen feststelle, dass die Männer, aber das hat, glaube ich, nichts mit der Gesellschaft zu tun, sondern das ist eine innere Entwicklung unter den Menschen, ja, dass dieser Gedanke an Gleichberechtigung jetzt auch so weit geht, dass also meine Schwiegersöhne zum Beispiel, die machen alles genauso wie meine Töchter, ja, wenn nicht noch mehr. Einkaufen, Essen kochen, Kindererziehung, auch die ganz Kleinen, die haben die, das habe ich auch nie zum Beispiel eins von meinen Kindern gewickelt. Ja
das stellt euch mal vor. Das ist ja heute unvorstellbar.
Ja, also, Nee, also damit hatte ich nicht viel zu tun. Und es war bei den meisten Familien so, dass die Frauen trotz ihrer, zum Beispiel konntest du ja auch nicht ohne weiteres verkürzt arbeiten. Das wurde gar nicht gerne gesehen.
Aber insofern hatten die Frauen auch in der DDR eine richtige Mehrbelastung, weil sie meistens trotzdem die ganze Arbeit auch noch gemacht haben. Die ganze Haus und Kinder. Also gut, so um Krippen, Elternabende, da bist du ja schon hingegangen, nicht? Ja. So Sachen. Aber so die meiste Arbeit lag doch bei den Frauen, muss man sagen. Ja.
Das stimmt.
Das muss man auch
machen. Und es war auch schwieriger, weil es nicht so viel Hilfe gab. Ja, also du hast nicht so viel Technik gehabt wie heute, Spülmaschine.
Na, der Auto hast du ja schon mal nicht gehabt. Du bist also mit Bus und Bahn zu den Einrichtungen gefahren. Ja. Ne? Dann, also es gab, aber das hat auch was mit der Zeit insgesamt zu tun. Nicht? Das war vielleicht auch im Westen nicht überall selbstverständlich.
Und das stimmt, da hat sich nie in einem Kopf gemacht, dass da eine Frau eine Vorgesetzte ist oder so. Mhm. Und die Frauen waren auch sehr häufig in leitenden Stellungen.
Ja. Meine Chefin waren alles Frauen, ja. Na,
Ich hatte auch fast immer Frauen. Die die Direktorin waren vom Krankenhaus oder von der Abteilung. Mhm. Und fand das da überhaupt nicht irgendwie was Besonderes. Das war ganz normal. Und es war sogar so, es war so auffallend, als wir in den Westen kamen, mussten wir am Anfang uns adaptieren. Das heißt, wir mussten viele Sachen, das Gesundheitswesen war ja ganz anders aufgebaut. Ne? Und also dieses Kassenwesen und diese ganzen Verordnungen, die es da so gibt, das ist ja wirklich eine Welt für sich. Und das mussten wir uns ja erstmal aneignen. Und dazu waren wir immer manchmal zweimal, dreimal in der Woche irgendwo auf irgendwelchen Veranstaltungen, das ein halbes Jahr. Und die haben natürlich immer die Westberliner und westdeutschen Kollegen gemacht. Ja? Und die waren immer beeindruckt. Ja? Wir waren ja überwiegend in diesen medizinischen Berufen, waren ja überwiegend Frauen. Ja? Wir hatten ganz, ganz überwiegend Frauen da drin. Also so sagen wir mal zum Beispiel 2/3 oder sogar 3/4, ne, waren Frauen. Weil es Frauenberufen waren. Und das war ganz umgekehrt. Ja.
Aber in unserem Juraschule waren Westen auch unheimlich viele Frauen. Also
aber jetzt ist es auch schon dahin gekommen, dass es auch so ist. Mhm. Viele Frauen.
Vielen Dank an Herr und Frau Hase für die tollen Informationen. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht und wir haben viel Neues dazugelernt.